Ihr Lieben, eine ganz schnelle, aber umso herzlichere Einladung an euch. Am 24. Mai findet das Podcast-Festival der Kleinen Zeitung im Grazer Schauspielhaus statt. Und das ist nicht nur eine extrem coole Location, sondern wir haben auch ein super tolles Line-up. Und diesmal geht es ganz stark um Kooperation. Es werden immer zwei Podcasts gemeinsam performen oder in meinem Fall sogar drei. Ich bin nämlich mit den wunderbaren Frauen von Couchgeflüster, Sina und Leonie Rachel, und mit Bea Frasel von Große Töchter on Stage. Und wir besprechen die Frage, gibt es feministischen Sex? Ist das überhaupt ein Thema? Dann gibt es natürlich True Crime, es gibt das richtige Scheitern. Es gibt Gesundheitspodcasts, es gibt einen Live-Lounge von einem Wein-Podcast, einem neuen und. Und am Ende kommt noch Andreas Sator, erklär mir die Welt, das kennt sie wahrscheinlich auch, mit einer sehr ungewöhnlichen Frage, die verrate ich euch jetzt noch nicht, ist ein kleiner Cliffhanger. Also kommt's vorbei und ich habe ja für euch 10x2 Tickets, weil ich mich so freue, dass ihr mittlerweile eine kleine Community geworden seid bei Fair and Female und weil ich natürlich mir das Ticket-Kontingent ein bisschen gesichert habe. Also schreibt's mir, wenn ihr kommen wollt, entweder auf Instagram oder per Mail, und ich verständige euch dann ASAP. Freue mich auf den 24. Ich hoffe, wir sehen uns da. Bussi, Baba. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast, und heute sprechen wir übers Muttersein und übers Frausein. Mütter sind ja gesellschaftlich sehr aufgeladen, meistens von außen übrigens, und ganz egal, was sie machen, sind sie Working Moms, passt's nicht, sind sie zu Hause, passt's nicht, machen sie Erziehung, passt's nicht, machen sie lässig. Fair passt es auch nicht. Und am Ende, wenn die Kinder dann groß sind, sind wieder die Mütter schuld, wenn sie einen Knacks haben oder wenn sie ein Trauma davongetragen haben. Also man kann es, wie soll man sagen, nicht wahnsinnig richtig machen als Mutter. Und dennoch ist es ein wahnsinnig schönes Gefühl, eine zu sein. Und darüber möchte ich heute sprechen. Und ich freue mich sehr, das mit einer Musikerin zu tun, die jetzt nicht nur Mutter ist, aber das eben auch. Sie hat gerade ein neues Album herausgebracht, wo sie auch dieses Thema bespricht. Und jetzt ist sie hier. Herzlich willkommen, Violetta Parisini.
Hallo. Danke, ich hätte es nicht besser zusammenfassen können.
Aber wir hören nicht wieder auf gleich, sondern wir reden jetzt schon noch drüber. Liebe Violetta, bevor wir starten, lass uns doch in ein Lied aus dem neuen Album reinhören. Es heißt Bad Mother und das sagt eh schon recht viel, und so klingt es. I find it hard to not get angry at whoever's telling me what I need. I'm a bad mother. I thought it was me, but it was patriarchy. So, eine wahre Zeile. Wie lange hat es denn gedauert, bis sie in dieser Klarheit sozusagen zu dir gefunden hat?
Erstaunlicherweise ist mir die einfach gekommen. Mhm. Das passiert manchmal, und ich kenne das vom Liederschreiben oft, dass mich ein Thema sehr beschäftigt, ziemlich lange, also mitunter jahrelang in diesem Fall. Und irgendwann kommt der Punkt, an dem ich weiß, jetzt wird es ein Lied, und dann setze ich mich ans Klavier und beginne irgendwie Ideen zu sammeln, und die besten Sätze werden mir wie geschenkt. Also natürlich von meinem unbewussten, längst schon tausendmal verhandelten Pool an Informationen, aber es fühlt sich an wie ein Geschenk.
Mhm. Und wenn du es jetzt, ich weiß ja nicht, ob du dir deine Lieder dann noch irgendwie selber oft anhörst, wenn sie mal produziert sind, wahrscheinlich nicht so sehr. Also wenn du das jetzt da so hörst, was löst es denn in dir aus? Es ist eine sehr klare Line, und sie fasst recht viel zusammen, was ich jetzt am Anfang schon kurz skizziert habe. Aber was macht es denn bei dir?
Also zuerst einmal Dankbarkeit, dass sie mir eingefallen ist. Und ich merke, dass sie total viel Resonanz stößt und auch bei mir mich eigentlich immer wieder daran erinnert, dass das, was ich ja eigentlich sagen will, ist, oft glauben wir, dass unsere intimsten Probleme unsere Schuld sind. Und nicht nur unsere intimsten Probleme, sondern auch viele Probleme rundherum. Wir fühlen uns schlecht, weil wir glauben, wir haben irgendwie versagt. Und oft ist der Fehler aber schon im System. Also so wie in dem Lied Bad Mother, so wie du vorher gesagt hast, man kann es einfach nicht richtig machen. Es ist egal, was man macht. Man kann sich komplett zerspragen und man ist immer noch eine schlechte Mutter. Vielleicht nicht in den Augen von allen Menschen, aber es gibt definitiv einen Teil der Menschheit, die einen dann als schlechte Mutter sieht. Ja, und ich glaube, es ist gut, sich hin und wieder daran zu erinnern, nicht nur in diesem Kontext, sondern auch in ganz vielen anderen Kontexten. Ich hätte auch singen können, I thought it was me, but it was capitalism, zum Beispiel. Ja? Weil die Art, wie wir ständig versuchen, über unsere eigene Produktivität zu quasi besseren Menschen zu werden, ist ja auch etwas, was wir uns angelernt haben und was nicht, also für die eigene Psyche sicher nicht besonders gut ist. Und das gibt es eben in ganz vielen Kontexten. Ich habe gestern mir dann auch gedacht, die ganze Sache mit dem CO2-Abdruck, die erfunden wurde von einer großen Company, die einfach die Verantwortung an das Individuum auslagern wollte, ist genau dieselbe Kiste. Also es geht eigentlich immer darum, dass Systeme sozusagen so funktionieren, dass wenn man selber ein Problem damit hat, sie einem suggerieren, dass das das eigene Problem ist. Aber in Wahrheit ist es nur eine Anpassungsschwierigkeit an ein System, an das man sich vielleicht gar nicht anpassen will, aber nicht umhin kommt, weil wir alle halt in diesem System leben.
Ja, was du sagst über den Fußabdruck, das ist wirklich interessant. Ich habe das vor nicht allzu langer Zeit mit Valerie Huber besprochen, weil die hat sich mit diesem Thema in ihrem Buch und auch in unserem Podcast, den wir gemeinsam gemacht haben, sehr stark auseinandergesetzt, war BP übrigens.
BP, genau.
Und war sozusagen eine wirklich geniale Marketingidee aus deren Perspektive, die genau das macht, nämlich alles ans Individuum auszulagern, um systematisch nichts verändern zu müssen. Und was mir jetzt nur eingefallen ist zum Thema Kapitalismus, dass es in all diesen Fragen auch sozusagen immer um Wert geht. Also welchen Wert gibt man etwas? Und im Kapitalismus ist natürlich alles, was du sozusagen, was du rausholen kannst, also Produktion, Produktivität übersetzterweise, das ist wertvoll. Und alles, was sozusagen das Bewahrende, das Werteerhaltende ist, wie zum Beispiel auch Care-Arbeit, das hat gar keinen Wert, weil da gibt es keine Produkte, kann man nicht verkaufen, kann man keinen Markt dafür kreieren, aber ist total wichtig, dass es schön unten bleibt.
Das Ergebnis sieht man ja auch nicht so gut.
Genau.
Also den lieben langen Tag irgendwie versuchen, das eigene Leben am Laufen zu halten mit Kind und Kegel, das ist ja wahnsinnig viel Arbeit. Und man sieht aber immer nur, wenn es nicht getan wurde.
Ja, genau.
Ja, und es bleibt unbezahlt und es bleibt unwertgeschätzt. Und dass man dann selber Selbstwert entwickeln soll, wo man den ganzen Tag was tut, was von der Außenwelt überhaupt nicht wertgeschätzt wird, puh, das ist eine Aufgabe.
Ja, und also, aber weil es ja kompliziert immer ein bisschen lustiger ist, es wird nicht wertgeschätzt, aber es wird total bewertet.
Ja, stimmt.
Also vielleicht lass uns ein bisschen drüber sprechen, wie du auch mit diesen Rollen umgehst. Mhm. Also du hast zwei Kinder. Mhm. Ich glaube, deine Tochter ist ungefähr so alt wie meine Kinder, weil die sind, ist 2012 auf die Welt gekommen. Stimmt das?
Ja,
so,
und ich habe irgendwann einmal mir selbst vorgenommen, nicht so detailreich über meine Kinder zu reden.
Okay, also es gibt Kinder.
Genau.
So. und du hast sozusagen diese eine Rolle, eben diese Mutter-Familienrolle, zu schauen, dass die irgendwie gut in die Welt kommen am Ende des Tages. Und auf der anderen Seite bist du ja auch eine öffentliche Figur. Du stehst auf Bühnen, du bist Musikerin. Also du hast mal diese zwei Rollen, die man jetzt so von außen sieht. Wahrscheinlich hast du noch unzählige andere, die wir jetzt auch nicht besprechen, weil ich sie gar nicht weiß und
ja, klar,
du
so
nicht drüber reden
Menschen.
Willst.
Ja.
Aber wie kriegst du denn, wie hast du es denn angelegt, um hier da gut irgendwie in Balance zu bleiben mit diesen auch emotional ganz unterschiedlich aufgeladenen Rollen?
Also ich glaube, da beginne ich am besten am Anfang. Und am Anfang, also wie ich das erste Mal Mutter geworden bin, hat es einmal ziemlich lange gebraucht, bis ich überhaupt wieder dran denken konnte, dass ich ja auch eine Bühnenperson und eine Musikerin bin. Mhm. Und ich habe mir wahnsinnig schwer getan, in die Mutterrolle reinzufinden. Ich hatte das Gefühl, dass die Verantwortung, die damit verbunden ist, mich komplett erschlägt. Nicht nur das, sondern eben auch die Frage, wer bin ich? Wenn ich jetzt in dieser neuen Rolle bin, die ja so eine, wie soll ich sagen, der so viele Klischees anhaften, weil etwas, womit wir alle aufwachsen, ist, wie eine Mutter ist oder wie eine Mutter sein kann oder wie eine Mutter sein soll. Und dann ist man plötzlich selber eine und identifiziert sich eigentlich überhaupt nicht mit dem, womit man quasi aufgewachsen ist. Und für mich war das ein langer Prozess und wirklich ein Prozess, der sich angefühlt hat wie einmal komplett auseinanderfallen und sich wieder neu zusammensetzen. Und dann eben auch zusammensetzen die Frage, wer bin ich jetzt auf der Bühne oder wer bin ich jetzt als öffentliche Person? Ich kann das nicht trennen, ich will das auch nicht trennen. Ich gehe immer als ich auf die Bühne, ich gehe immer als ganze Person auf die Bühne, weil ich auch der Überzeugung bin, dass das für mich der richtige Weg ist. Es ist vielleicht nicht für alle der richtige Weg, aber für mich ist es der richtige Weg, weil auch meine Musik daraus besteht, dass ich mein ganzes Leben sozusagen zur Verfügung stelle. Natürlich nicht in den alltäglichen Details, aber in den Gefühlen. Und diese Gefühle sind dann oft das, wo man einander auch trifft und auf Resonanz trifft. Genau, aber ebenso genau beantworten kann ich die Frage ganz schlecht, weil es so lange gedauert hat und es nach wie vor wahnsinnig schwierig ist, das aufzudröseln, wie ich sozusagen jetzt die geworden bin, die ich bin, mit diesen zwei Rollen, die interagieren, aber natürlich nicht deckungsgleich sind.
Kannst du möglicherweise noch ein bisschen versuchen, das zu erzählen, was dich denn da so überrollt hat mit dem Mutterwerden?
Ja, also da ist sicher ein Teil davon ist sicher meine eigene Geschichte, weil meine Mutter ist ganz früh gestorben, wie ich ganz klein war. Und das ist eine Tatsache, die ich, bis ich selber Mutter geworden bin, irgendwo in mir hingesteckt habe, ohne sie wahnsinnig genau anzuschauen. Und mir gedacht habe, ich komme schon klar, damit komme ich schon mein ganzes Leben klar. So. Und dann bin ich selber Mutter geworden und dieser große, große Schmerz und diese Trauer ist einfach über mich hineingebrochen. Also ich kann das gar nicht beschreiben. Ich kann da eigentlich auch kaum drüber reden, ohne die Fassung zu verlieren. Und das ist natürlich eine höchst individuelle Sache. Aber ich glaube, die meisten Menschen haben irgendwelche Themen, die sie von hinten erwischen, ohne dass sie es wussten. Und bei mir war es halt dieses Mutterwerden ohne den Rückhalt einer eigenen Mutter. Genau, und dann haben sich ein paar Dinge aufgetan. Einerseits die Todesangst, weil das eigene Gehirn immer Muster macht aus Dingen, die man erlebt und man deswegen Angst hat, dass die Geschichte sich wiederholt und dass man seine eigenen Kinder im Stich lässt. Das hat mir ziemlich lange den Schlaf geraubt und ich habe das Glück, einen Mann an meiner Seite zu haben, der gleich vom ersten Tag an sehr viel Care-Arbeit übernommen hat und mein erstes Kind habe ich in den ersten 10 Tagen gestillt und sonst habe ich nichts damit gemacht. Das hat alles er gemacht. Und er hat es quasi 24-7 durch die Gegend getragen. Also in der Nacht nicht. In der Nacht bin ich dann wach gelegen und habe ihm beim Schlafen zugeschaut. Genau, also was ich damit sagen will, ich habe ein total tolles Umfeld. Und trotzdem hat es mich komplett zerlegt. Also ich will überhaupt nicht wissen, wie das gewesen wäre, hätte ich nicht diesen Menschen an meiner Seite gehabt. Und was ich auch damit sagen will, ist, ich bin total privilegiert. Und unter all diesem Schmerz ist mir das total bewusst und auch gleichzeitig mit diesem Schmerz vielleicht noch mehr bewusster als ohne, weil mir klar ist, wie arg es einem gehen kann und wie wichtig es ist, dass man aufgefangen wird. Genau, so gut es halt geht. Ich meine, manche Dinge kann man eh nicht auffangen, da muss man dann irgendwie gefühlsmäßig durch. Genau, und ja, also Therapie kann ich sehr empfehlen. Das hat mich gerettet, dass es Menschen gibt, die sich professionell mit der menschlichen Psyche befassen und einen gut begleiten durch die eigenen Traumata. Und ich glaube, was mich auch gerettet hat, war, dass ich in meiner Kindheit immer umgeben war von Menschen, die es total gut meinen. Egal, was sie gemacht haben, egal, ob manchmal Dinge passiert sind, die mir nicht gepasst haben, weil ich mich irgendwie anders gefühlt habe, fremd gefühlt habe, mutterlos gefühlt habe, traurig gefühlt habe, wie auch immer. Aber es war immer urviel guter Wille da und ich glaube irgendwie an das Gute im Menschen. Ich glaube auch deswegen, weil ich dem eben immer begegnet bin als Kind. Das hat mich, glaube ich, bis zu einem gewissen Teil auch gerettet. Ja, also die vielen Privilegien, vor allem was Netzwerk betrifft und eben dieser Glaube. Genau, und seitdem bin ich eigentlich auf der Reise, einerseits meine Wunden zu heilen und andererseits, weil ich ein sehr denkerischer Mensch bin sozusagen. Ich denke sehr gerne und ich versuche gerne, Dinge in Worte zu fassen und sie mit dem Kopf zu greifen. Genau, am Weg habe ich dann halt oft versucht, die Dinge in Worte zu fassen und habe sie dann zu Liedern gemacht. Aber bis ich das erste Mal mit diesen Liedern rausgegangen bin, sind 8 Jahre vergangen. Und jetzt im Nachhinein kann man so sagen, ah, wow, die hat irgendwie Kinder und macht da ihre Karriere und macht Musik und das ist irgendwie alles, schaut alles total easy aus und so. Und mir ist es immer total wichtig, einfach auch zu enthüllen, wie nicht easy es lange war und wie wahnsinnig oft ich gescheitert bin an mir selbst und an auch meinem Ideal davon, wer ich sein soll.
Ich möchte unbedingt noch mit dir sprechen und weitersprechen über diese Erwartungen ans Muttersein und auch auf diese gesellschaftlichen Bilder, die unter anderem auch von uns Medien geprägt wurden, jetzt mittlerweile auch auf, aber viel stärker noch auf Social Media, wiederum dann auch um Kapitalismus anzufeuern. Das will ich unbedingt noch machen. Mhm. Aber ich möchte noch einen Moment bleiben bei deiner Geschichte, wenn du erlaubst, weil, also bei mir ist mein Vater sehr früh gestorben und ich hatte sozusagen diese Vaterrolle so nicht mehr und vielleicht hat es mich dann beim Mutterwerden nicht so erwischt. Bei mir war es immer sozusagen, wer ist ein Partner, wer könnte ein Partner sein, was möglicherweise eine Therapeutin auch als ein bisschen krank artikulieren würde, aber da war ich mir immer unsicher. Hm. Aber niemand sollte seinen Vater heiraten, by the way. Aber, aber was ich mir jetzt denke, die Vaterrolle, die du hattest mit einem alleinerziehenden Vater, was ja die totale Ausnahme ist, sind ja 90% aller alleinerziehenden Familien, unter Anführungszeichen, werden von Frauen getragen. Hm. Aber das würde mich jetzt interessieren, wie du das sozusagen erlebt hast. Du sagst, alle haben es irgendwie gut mit dir gemeint, aber dein Vater hat dann sicher eine, ich weiß nicht, erzählst du mir.
Ja, also mein Vater hat in meinem Leben natürlich eine extrem zentrale Rolle und ich identifiziere mich auch total mit ihm. Ich glaube, ein Teil meines Selbstbewusstseins als Frau, auch als junge Frau, dass mir sehr klar geworden bin, als ich begonnen habe zu studieren und immer die Klappe offen hatte und überhaupt nicht das Gefühl hatte, dass ich irgendwie, weil ich eine Frau bin, irgendeinen Nachteil haben könnte oder irgendwas weniger wissen könnte oder so. Also ich glaube, ich bin deswegen, und also weil ich mit diesem alleinerziehenden Vater aufgewachsen bin, natürlich begleitet von ganz, ganz vielen Frauen rundherum. Das darf man nicht vergessen. Mhm. Ganz, ganz viele Frauen, die ganz, ganz viel Care-Arbeit geleistet haben. Teilweise unbezahlt. So, aber dadurch, dass ich mich trotz all dieser großartigen Frauen, die sich um uns gekümmert haben, mit meinem Vater identifiziert habe, ist, glaube ich, ein Stück von der weiblichen Prägung bei mir gar nicht angekommen, was mich befreit bis zu einem gewissen Grad. Mhm. Also da gibt es sozusagen was, wo ich sagen kann, das kann ich als gut framen für mich im Nachhinein, dass sozusagen die Figuren in Büchern und Filmen, mit denen ich mich identifiziert habe, auch als Kind, fast immer, bis auf Ronja Räubers Tochter natürlich, fast immer männlich waren. Das ist mir auch gar nicht so aufgefallen, weil mein Vater war ja quasi meine Identifikationsfigur. Und das ist mir erst viel, viel, viel später aufgefallen, dass ich als Frau keine Vorbilder habe. Oder schon, natürlich habe ich viele Vorbilder, aber viel, viel weniger Vorbilder als männliche Vorbilder. Ich habe jetzt, das merkst du wahrscheinlich während ich rede, ich habe total Angst, dass ich die Rolle, die mehrere ganz tolle Frauen in meinem Leben gespielt haben, nicht wichtig genug darstelle, weil das war unfassbar wichtig, dass die alle da waren.
Nein, ich verstehe das schon. Man hört das ja auch raus. Aber ich glaube, man jetzt als Kind, man sucht sich jetzt auch nicht aus, wer ist meine Hauptbezugsperson. Mhm. Die wird einem zur Verfügung gestellt. Und in deinem Fall war es dein Vater.
Genau.
Und ich finde, das ist ganz normal, unter Anführungszeichen. Was ich an der Stelle interessant finde, ist, wenn du sagst, du hattest eigentlich nur männliche Identifikationsfiguren in Filmen und Büchern oder also eben, weil ich glaube, das ist tatsächlich wahrscheinlich ein Vorteil geworden, eben zum Thema Selbstbewusstsein auftreten, sich relevant finden in der Gesellschaft. Ja.
Ja, ja, absolut.
Ja.
Also ich war so, im Nachhinein ist es mir fast ein bisschen unangenehm, wie wahnsinnig selbstbewusst ich war und dachte, dass ich alles verstanden habe mit Anfang 20 oder so. Ah ja, und dazu muss ich auch sagen, ich habe auch, also bis zum heutigen Tag ist mein Vater eine Person, die ich sehr, sehr liebe und schätze. Also das ist einfach ein guter Typ auch. Das ist ja auch nicht selbstverständlich.
Das stimmt, ja. Das stimmt. Weißt du denn, ob dein Vater oder wie dein Vater mit dieser Rolle, die er wahrscheinlich ja auch nicht so wollte oder nicht erwartet hatte, umgegangen ist? Also sprecht ihr drüber, wie das so war, jetzt als erwachsene Violetta?
Kaum, und ich glaube, das ist so komplex, dass ich das gar nicht, das könnte ich jetzt gar nicht in Worte fassen. Ich glaube, ich weiß auch gar nicht, ob er es in Worte fassen könnte, um ehrlich zu sein.
Ja, keine oder nicht so klare Mutterbilder zu haben, denen man nachfolgen kann, kann auch ein Vorteil sein. Weil, was wir schon gesprochen haben, dass es eben so viele Anforderungen und Projektionen gibt. Also die Mutter wird ja von allen als Projektionsfläche verwendet. Eben, egal wie sie arbeitet, egal wie sie Prioritäten setzt, ob sie kocht, was sie kocht, wie der Kuchen ausschaut und ja, oder das Gewand also egal, alles, ja. Und was mich dabei interessieren würde, man muss ja so einen eigenen Weg sich dann irgendwie so frei grasen in dem Ganzen. Und dabei ist man sich immer, also ich kann nur von mir sprechen, also ich habe Zwillinge und insofern war ich ganz viel immer im Sinne von, ich muss das abarbeiten. Also ja, ich kann mich noch erinnern, ich hatte immer totale Neidgefühle, wenn ich so eine Mama sah am Spielplatz, die einfach so in kompletter Symbiose mit ihrem Baby ja, und war sozusagen. Und ich dachte mir, in welcher scheiß Superbubble bist du jetzt? Während ich immer nur geschaut habe, alle 4 Stunden, es wird gegessen, es wird gewickelt, es wird und so.
Naja, aber mit Zwillingen geht es ja gar nicht anders.
Das ja, ist ey,
ja
ey.
Da kann ich nicht einmal beginnen zu verstehen, wie arg das sein muss.
Aber was natürlich cool war, war einerseits, der Vater hat eine unmittelbare Aufgabe. Also es war auch nie verhandelbar zu sagen, das ist jetzt mein Kind. Ja?
Ja.
Du kannst bestenfalls, wenn ich mal, weil das machen auch viele, ja, zu sagen, du bist hier nicht mehr zuständig, bis zu dem Zeitpunkt, wo er dann wirklich nicht mehr zuständig sein möchte. Auch diese Fälle gibt's. Und andere Fälle gibt es natürlich, wo der Vater sich wegbewegt. Das war bei mir nicht denkbar. Und andererseits war es lange auch gar nicht so sehr die Frage, welche Idee von Erziehung oder welche Idee von, wie gehe ich um damit, weil es eben so viel Job war. Und genau, und was mich interessieren würde, wie in dem Konglomerat deines Aufwachsens, wie du deinen Weg da durchgefunden hast oder bis heute wahrscheinlich ja noch irgendwie da am Weg bist.
Ja, der Weg hört nicht auf jeden Fall. Ich habe vor kurzem ein E-Mail ausgetauscht mit einer Frau, die meine Musik, also das Album gehört hat, und wir haben da kurz drüber geschrieben, und dann hat sie erzählt, dass sie gerade im Kleiderberg steht von den Kindern und versucht auszusortieren, wo sie rausgewachsen sind, und Dinge zurückzugeben, weil man will natürlich auch das total nachhaltig machen. Das heißt, man versucht viel weiterzugeben, viel auszuborgen, viel herzuborgen, viel wieder zurückzuholen. Allein dieser mini-kleine Teilbereich ist so überfordernd. Vor allem dann noch mit diesem eigenen Ideal, dass man eben das nachhaltig machen will und nicht mitmachen bei der Materialschlacht, die eine Kindheit sein kann, wenn man halt einfach alles neu kauft und dann wegschmeißt, was man natürlich, das macht eh niemand, aber, oder weiß ich nicht, aber, naja, das ist eine andere Geschichte. Also ich glaube, ich bin in meinen eigenen Augen an ganz vielen Dingen regelmäßig gescheitert, die Kleiderfrage zum Beispiel. Also ich hätte natürlich gerne schön angezogene, gewaschene, gebürstete Kinder gehabt, und das habe ich aber oft einfach nicht hingekriegt. Die haben dann halt irgendwas angehabt und die Haare waren halt überhaupt nicht gebürstet und so. Also das ist so oberflächlich und auch ein bisschen wurscht, aber es ist trotzdem das, worüber nicht nur man bewertet wird, sondern man sich selbst bewertet, weil man das schon so inhaliert hat, was man alles unter Kontrolle haben sollte. Ich glaube, was mir wahnsinnig geholfen hat, war, dass ich schon sehr früh in meiner Mutterschaft Therapie begonnen habe, eben aus gegebenen Gründen. Und diese Therapeutin hat mir sehr, sehr, sehr geholfen, auseinanderzudröseln, was tatsächlich wichtig ist und was schön, aber nicht wesentlich ist. Und mit der habe ich dann viel auch darüber geredet, wie ich tue, wenn mein Kind komplett ausrastet und ich einfach es nicht schafft, Ruhe zu bewahren. Das sind die Dinge, die mir bis heute am meisten im Magen liegen und die mich sehr, sehr, sehr beschäftigen. Und ich glaube, da geht es einfach immer darum, einerseits halt auch als Mensch sichtbar zu sein für seine Kinder, weil es geht halt nicht anders und man muss nicht immer Ruhe bewahren. Es ist völlig übermenschlich, das zu wollen. Oder das zu wollen ist ganz menschlich, aber man schafft es meistens nicht. Genau, warte, ich glaube, jetzt habe ich den Faden verloren. Habe ich den Faden verloren?
Naja, also so, sozusagen, wie macht man den eigenen Weg? Wie macht man den eigenen Weg und mit all diesen Erwartungshaltungen, die von außen ständig auf einen hereinprasseln?
Genau, also ich glaube, was so die emotionale und soziale Komponente betrifft, damit habe ich mich wahnsinnig viel beschäftigt und bis zum heutigen Tag bespreche ich das auch in der Therapie, wie ich mit meinen Kindern interagiere. Und ganz viele oberflächliche Sachen wie, also oberflächlich ist nicht, das ist überhaupt nicht wertend, sondern es ist halt auf der Oberfläche hat man Kleidung an und so. Ja, also da habe ich das Gefühl, da habe ich es oft nicht so gut gemacht, wie ich es gern gemacht hätte. Und inzwischen habe ich das Gefühl, dass meine Kinder schon in einem Alter sind, wo sie sowieso vieles selbst gestalten wollen und können. Also zum Beispiel, was sie anhaben wollen. Aber natürlich die Frage, wo kauft man das? Wie kriegt man das nachhaltig? Kann man das Secondhand kaufen? Wie funktioniert das alles? Beschäftigt immer noch mich. Und die ganzen logistischen Sachen vom Kindergeburtstag über den Arzttermin bis zur Schulveranstaltung, da habe ich das Gefühl, das hatte ich früher eigentlich besser unter Kontrolle. Und je mehr ich jetzt wieder, und das ist ja jetzt schon ein paar Jahre her, je mehr Raum meine Rolle als Musikerin wieder in meinem eigenen Leben einnimmt, desto öfter verliere ich da den roten Faden. Mhm. Und habe vergessen, irgendwas zu beantworten oder ein Formular auszufüllen oder wie auch immer. Das, finde ich, gehört ganz stark zu diesem Bad Mother-Sein dazu, weil natürlich sehr oft, egal wie sehr der Vater der Kinder und ich versuchen, uns das 50-50 aufzuteilen, sehr oft wird man trotzdem als Mutter dann darauf angesprochen oder man wird einfach immer als erstes angerufen.
Ja, das stimmt.
Und egal wie sehr man selber versucht, von innen heraus diese Struktur aufzubrechen und zu sagen, wir machen alles 50-50 so gut wie es irgendwie schaffen. Und natürlich geht das in manchen Teilbereichen nicht gut, aber dann nimmt man einen anderen Teilbereich, wo dann die andere Person mehr hat. Egal wie sehr man das schafft, und man scheitert ja selber auch schon dran. Aber selbst wenn man selber nicht dran scheitert, ist es immer noch unmöglich, das der Umwelt sozusagen klar zu machen.
Ja, das stimmt. Ich habe vor einigen Jahren mal einen Kommentar geschrieben, der hieß Muttertag ist Arschkartentag. Und da habe ich recht flapsig und jetzt auch, ich habe Väter hier nicht mit bedacht in dieser Geschichte sozusagen, die ich da erzählt habe, und habe halt gesagt, das, was eh auf der Hand liegt, dass man es eben zwar nicht recht machen kann, aber dafür bist du eben immer, du bist verantwortlich. Also diese Verantwortung, wer war es, wer ist dafür zuständig und wer hat es verbockt, das ist halt immer da. Was interessanterweise in meiner Familie, in meiner abgestammten Familie, mhm. Ich bin das jüngste Kind von 7 Kindern.
Wow.
Und ja, absurd. Und das heißt, es gibt ganz viele Brüder, die Frauen haben, die Kinder haben und so. Und die waren mehrheitlich total angepisst, weil ich sozusagen mit dieser Abrechnung das entehrt hätte, weil das Muttersein ist ja doch wohl das Schönste. Und ich habe mir echt gedacht, das ist so arg. Ich meine, das sind ja alles keine dummen Leute oder so.
Nein, aber es ist so tief in uns drin.
Und es ist so tief verankert, ja. Dass ich habe dann gesagt, wiederum flapsig, ah ja, genau, jetzt haben wir eine Frau, die man dafür verantwortlich machen kann. Aber es ist schon, also die Struktur ist so fest gesellschaftlich, dass man manchmal wirklich nur mehr drüber lachen kann. Aber was ich feststelle, gerade eben auf Social Media, nach den Momfluencern, die sozusagen das eigene mhm. Muttersein mit Kindern im Internet herzeigen und so und wie alles schön beige ist, diese Treadwives, die
ja,
sozusagen
wo man dann
das
ein 5-Gänge-Frühstück hat.
Ja.
Klar, aber mache ich auch jeden Tag.
Aber wie blickst du auf diese immer wieder neu generierten Mutterbilder, die dann, also die sozusagen von einem Extrem ins andere sozusagen gehen?
Ja, ich glaube, das, was ich ganz früh schon versucht habe, sehr offensiv und in ungefähr jedem Gespräch zu dem Thema zu sagen, ist, nur weil ich die Mutter von einem Kind bin, hat mich nicht erstens das Glück übermannt.
Ja.
Nein, hat's nicht. Es war erstmal die Angst, die mich übermannt hat, zu Recht. Und das Gefühl von Verantwortlichkeit, logisch, weil das wird uns halt gegeben. Das einerseits und das Fazit, das ich jetzt erst in Bad Mother sozusagen für mich auch formuliert habe, ist, dann nenn mich halt eine schlechte Mutter, ist mir doch völlig wurscht. Solange ich mit meinen Kindern irgendwie gut in Kontakt bin, kann die ganze Welt glauben, ich bin eine schlechte Mutter. Ich will mich darum nicht mehr kümmern. Das fordert so viel Platz auf meiner Festplatte, den ich nicht habe. Pfeif drauf.
Mhm. Und das gelingt dir?
Und das gelingt mir natürlich nicht, nein. Nein, in der Theorie gelingt es mir, aber in der Praxis gelingt es mir natürlich nicht. Ich stehe überhaupt nicht drüber. Also ich habe eine Kappe, eine Merch-Kappe, wo vorne drauf steht Bad Mother und hinten I thought it was me, but it was patriarchy. Trage sie mit Stolz. Aber natürlich merke ich, dass es selbst mir, obwohl ich das so gut durchdacht habe und das selber quasi gemacht habe, schwerfällt zu sehen, wie jemand das liest und man sieht richtig, wie die Person denkt, so, was ist mit der los? Also ich will offensiv und selbstbewusst sein und ich würde sagen, ich bin so auf 50% jetzt.
Ja, ich meine, du hast natürlich ein wahnsinnig tolles Ventil, weil du die Musik hast.
Ja.
Also du kannst verbalisieren, was andere, also was jemand wie ich kann was schreiben oder einen Podcast machen. Ich habe auch ein Ventil, aber du hast natürlich eines, was noch viel stärker aus dir schöpft. Und jetzt ist ja das Album schon ein bisschen auf dem Markt. Was hast du denn welche Resonanz erzeugt denn zum Beispiel Bad Mother?
Also was mich ein bisschen überrascht hat und natürlich auch traurig gemacht hat, ist, dass es in keine Rotations gekommen ist im Radio.
Mhm.
Und das kann natürlich einerseits daran liegen, dass es jetzt ästhetisch nicht 100% zu irgendeinem Sender passt. Vielleicht hat es aber auch was damit zu tun, dass es ein bisschen zu arg in your face ist. Ja? Weiß ich nicht. Aber dann also in so Spezialsendungen oder so, wurde es oft gespielt. Von Redakteurinnen, ungegendert.
Mhm.
Und in meinem Bekanntenkreis, immer wenn ich es, also ich habe es jetzt bei ein paar Konzerten schon live gespielt und habe dann das Publikum dazu gebracht, I thought it was me, but it was patriarchy zu singen. Und das ist eigentlich immer super gewesen, weil erstens ganz viele Leute kommen, also eigentlich fast ausschließlich Frauen kommen dann nachher und sagen, wow, das ist so toll, ich freue mich so, dass es dieses Lied gibt. Und es ist auch für mich, halt, mich macht es halt wahnsinnig glücklich, wenn ich merke, dass dieser Satz so Klick macht und erleichtert. Also ich glaube, dass tatsächlich manche Leute dieses Lied als Erleichterung und als, wie sagt man, Katharsis irgendwie empfinden. Ich habe auch sehr, sehr schöne, sehr schönes Feedback von sowohl HörerInnen als auch JournalistInnen bekommen über das ganze Album und über sozusagen den ganzen Bogen von ich will mich ausruhen, ich will überhaupt nichts mehr von der Welt wissen, lasst mich in Ruhe, bis zu I'm a bad mother. Ja, also ich bin wahnsinnig froh, dass ich da auf so viel Resonanz stoß und gleichzeitig ist es auch, bedient es offensichtlich eine Nische halt. Und das ist okay. Aber man wünscht sich es natürlich immer anders.
Mhm. Aber ich glaube, du bist da unter Anführungszeichen in guter Gesellschaft. Ich denke, I'm not your mother von Jennifer Lopez oder Beyoncé, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher.
Ah, schau, das weiß ich gar nicht.
Also das müsste ich jetzt irgendwie, müsste ich jetzt noch nachrecherchieren. Das könnt ihr nachrecherchieren, wer es jetzt wirklich war. Aber das in eine ganz ähnliche Kerbe schlägt, aber eben Männer adressiert, dass man sich eben nicht wie eine Mutter um all diese Dinge kümmert. Und das ist auch nicht, es hat bei mir viel ausgelöst. Ich habe schon erwähnt, ich hatte immer so ein bisschen Unsicherheiten, was ein Partner sein soll und welchen Anteil ich dabei habe, sozusagen, ob ich das erarbeiten muss, dass das am Ende dann ein guter Partner ist.
Oh, Wahnsinn. Das ist, ich meine, da haut es einem ja alle Sicherungen raus, wenn man davon denkt. Aber es ist trotzdem auch etwas, was uns ja ständig suggeriert wird.
Ja,
so,
genau.
Wir sind ja auch ganz, ganz, ganz oft die, also in heterosexuellen Partnerschaften, die Frauen, die die emotionale Arbeit leisten.
Genau.
Also nicht immer, aber wirklich sehr, sehr, sehr oft.
Ja, genau. Das ist, ich muss ständig auf andere Podcast-Folgen verweisen, das habe ich mit der Bea Frasel unlängst auch
gemacht. Ja, das habe ich gehört, das war großartig. Ja. Habe ich sehr, sehr gerne gehört.
Ja, weil es ist so auch so gut auf den Punkt bringt und, und weil es mich natürlich, aber ja, ich werde ja, also ich erwische mich immer selber dabei, dass ich natürlich auch so, ich bin auch sozialisiert in diesem System und insofern war ich da eben auch immer der Meinung, na gut, wenn ich halt das alles gut quasi aufbereite, dann, dann wird am Ende der Strecke ein Partner rausspringen aus der Überraschungstorte, der dann für mich total super ist. Und da
ja,
hat
voll,
mich dieses Lied
das,
so abgeholt,
genau so ist es, ja.
Dass es eben nicht schön so ist und das wurde aber auch nicht so erfolgreich. Da kann ich mich noch erinnern. Also möglicherweise ist es sozusagen, also wenn du das System so richtig von der Seite anfährst,
das ist vielleicht nicht so cool für manche.
Das vielleicht nicht so cool ist und dass das Empowerment, was drinnen steckt, möglicherweise auch Frauen lieber nicht so gerne bei sich haben. Verstehe ich.
Total. Und dann, da greift wieder der Satz, I thought it was me, but it was patriarchy. Natürlich gebe ich mir selbst die Schuld, denke mir, ah, ist vielleicht nicht, vielleicht liegt es an der Produktion oder vielleicht liegt es an, whatever. Ja. Und das stimmt sicher auch zu einem großen Teil. Also ich will nicht jetzt sagen, dass ich den perfekten Popsong geschrieben habe und niemand spielt ihn, weil das ist es nicht. Ja. Also es ist schon auch ein sehr eigenwilliges Stück Musik so. Aber ja, es ist natürlich sicher für manche Leute auch schmerzhaft, das zu hören. Oder vielleicht nicht schmerzhaft, sondern eher so, dass sie sich denken, na, das drehe ich sofort wieder ab. Das interessiert mich überhaupt nicht.
Ja, ich glaube, du hast vorhin schon, oder ich weiß nicht, ob wir schon drüber geredet haben, aber es ist ja immer Anpassungsleistung.
Genau.
Das ist ja dem Menschen mitgegeben, Gott sei Dank, dass man sich auf viele Dinge einfach einstellt, anpasst, damit man gut durchs Leben kommt. Und in einem patriarchalen System kommt man als Frau dann gut durchs Leben, wenn du nicht ständig auf Kampf aus bist, weil das Spoiler, schafft man nicht, gewinnt man nicht, sondern indem du dich den Strukturen gut anpasst.
Voll.
Und damit sozusagen auch dir selber eine Info gibst, das ist okay so. Ich verliere mich nicht, ich habe meinen Wert, ich habe bla bla bla. Dafür musst du einen Teil dieses Systems aber quasi gut finden.
Genau.
Sonst, sonst hältst du das im Kopf nicht aus.
Ja, absolut. Und ich glaube, das passiert ganz, ganz, ganz viel unbewusst, weil man ja dieses Auseinanderdröseln zwischen System und individuellen Lebensumständen ist ja fast unmöglich. Also weil das greift ja so stark ineinander, wir sind ja durchwirkt sozusagen von dem System, in dem wir leben. Und deswegen ist diese Anpassungsleistung oder so Kooperation sozusagen mit diesen, auch mit dem ganzen, mit den Werten, die da implizit drinnen sind, glaube ich, oft etwas, was gar nicht im Bewusstsein gelandet ist noch. Oder nur sehr teilweise. Das ist ja mit dem Kapitalismus ganz genauso. Ich meine, wann kriegen wir das aus uns raus, dass wir nur wertvolle Menschen sind, wenn wir was geleistet haben? Was für ein Scheiß. Nein, natürlich nicht. Natürlich sind wir einfach wertvolle Menschen, weil wir atmen und lieben und leben. Aber wann kommt das tatsächlich an in meiner Basis? So, I don't know, vielleicht in 40 Jahren. Ja? Aber das ist wirklich so, so, so schwer, die Wertesysteme, mit denen wir aufgewachsen sind, wie aus uns so rauszurupfen.
Ja, ist auch schmerzhaft und manchmal ist man eben auch dann allein damit, weil sich nicht alle immer alle Gedanken machen, nicht immer am selben Level gerade sind und weil man, damit man dann nicht verwurschtet wird in diesem System, auch dann mit allzu viel Selbstzweifeln, weil ich glaube, hat auch mit Selbstliebe, blödes Wort, verwende ich trotzdem, zu tun, sich nicht ständig in diese Auseinandersetzung zu begeben, wenn man doch eigentlich auch ein Leben hat, dass man einfach auch, dass es wert ist, liebevoll und lustvoll und fein zu leben.
Genau, und ich glaube auch, dass die Leute, die es dann quasi schaffen, sich an dieses System so anzupassen und diese Werte zu leben, die schaffen es dann ja auch, ganz viel Sichtbarkeit zu generieren und suggerieren einem, dass sie das glücklich macht, dass sie es jetzt geschafft haben, ich weiß nicht, erfolgreich zu sein, was auch immer, in was auch immer für einem Gebiet. Und man will ja, also wie soll ich sagen, das ist dann so leicht. Man denkt sich dann manchmal, wenn ich das geschafft habe, wenn ich die perfekte Partnerin habe, den perfekten Job habe, die perfekte Karriere habe, die Single auf Nummer 1 habe, dann kann ich glücklich sein. So. Und erstens weiß man ja von Menschen, die das schon geschafft haben, dass das überhaupt nicht glücklich macht. Also dass sich dann eigentlich nur sehr wenig verändert. Und zweitens ist es vielleicht auch völlig unrealistisch, diese Ziele je zu erreichen. Und trotzdem machen wir uns selber damit unglücklich, zu glauben, dass wir sie brauchen.
Ja, aber als Musikerin musst du ja trotzdem auf solche Dinge schauen.
Natürlich.
Also du kannst ja, bist ja nicht im luftleeren Raum und ob sich jetzt ein Album verkauft, ein Konzert ausverkauft ist oder eben nicht.
Macht einen Unterschied.
Macht einen Unterschied. Also ist auch ein Prüfstein sozusagen, produziere ich und komponiere ich Dinge für mich alleine oder habe ich eine Wirkung damit?
Naja, und kann ich meine Miete zahlen?
Ja genau, das hat ja auch existenziell auch irgendwie eine Auswirkung. Ja. Und ich glaube, in Österreich gibt es ganz wenige Menschen in der Musikbranche, die reich sind oder niemanden oder vielleicht doch einen Mann.
Ein paar wenige Männer.
Ein paar wenige Männer, ja. Aber es ist ja trotzdem, kannst du dieses kapitalistische Bewertungsmodell kannst du ja nicht ganz aussparen aus deinem Wirken.
Naja, und ich muss es mit reinnehmen, weil ich darauf angewiesen bin, dass Menschen zu meinen Konzerten kommen, damit ich meine Miete zahlen kann. Also es gibt da auch diese Basis von, das ist notwendig, damit ich überhaupt weiter Musik machen kann. Weil wenn ich nicht ein gewisses Maß an Geld wieder generiere, das zu mir zurückkommt, dann kann ich einfach kein nächstes Album produzieren. Fertig.
Ja.
Dann muss ich mir einen Job suchen. Dann habe ich überhaupt keine Zeit mehr, um Lieder zu schreiben. So. Also ich habe ja schon einen Job, aber es ist eben mein mir selbst gegebener sozusagen. Mhm. Ah ja, da sind wir wieder bei dem bösen Wort. So gesagt. So, was wollte ich jetzt sagen? Genau, also ich funktioniere in den letzten 5, 6 Jahren ganz stark über meine Crowd. Also, und das nenne ich jetzt so, weil ich meine letzten 3 Veröffentlichungen ganz oder zum Teil über Crowdfundings finanziert habe. Das ist wahnsinnig stabil oder stabilisierend, weil ich das Gefühl habe, dass die Leute, die tatsächlich einerseits zu meinen Konzerten kommen, meine Musik hören, aber auch mich als Künstlerin unterstützen wollen, dass die mein Tun finanzieren. Mhm. Das ist dann natürlich immer nur auf Produktionen bezogen. Meine Miete zahle ich dann aber tatsächlich mit Konzertgagen. Okay. In erster Linie. Und das läuft halt manchmal besser, manchmal schlechter, je nachdem, wie gut es angekündigt war, wie gut man gerade irgendwie in den Medien war, wie die Musik, die man gerade macht, resoniert, ob man wieder was Neues hat oder ob man nichts Neues hat. Genau. Und ich glaube, dass ich einerseits es mir so in meiner Nische ganz gut gemütlich gemacht habe, im Sinne von, ich weiß, wie ich bei einem Konzert die Stimmung so halte, dass den Leuten der Raum gegeben wird, ich weiß nicht, zu weinen oder sich zu freuen oder ein Gefühl von auch Community zu empfinden, weil man durch dieselben Gefühle durcharbeitet, die ich über die Lieder die Lieder eigentlich anleiten. Und ich glaube, ich kann das inzwischen richtig gut. Also das ist lange etwas gewesen, wo ich das Gefühl hatte, das ist schon okay, aber ich weiß nicht, wie ich das mache, ich weiß nicht, wie ich das mache, ich weiß nicht, wie geht jetzt die Zwischenansage, wie kann ich wirklich gut genug singen, um diesen Song gut zu performen. So. Da ist Älterwerden halt ein wirklich hoher Vorteil, weil man dann irgendwann einmal das schon so oft gemacht hat, dass man sich ganz viele Dinge nicht mehr ganz genau überlegen muss, um sie irgendwie gut zu machen. Und ja, gleichzeitig ist es natürlich auch ein ongoing struggle. Also es ist immer die Frage, wie voll ist mein nächstes Konzert? Kriege ich Anfragen, die über so öffentliche Konzerte hinausgehen? Also ich spiele auch voll oft in Kontexten, die gar nicht veröffentlicht werden und die natürlich auch meinen Lebensunterhalt sozusagen generieren. Und es ist schon stressig auch. Also es ist schon auch oft dieser Gedanke dabei, geht sich das auf Dauer aus? Ich weiß, das hat sich in den letzten Jahren total stabilisiert und ich weiß, es gibt so einen Grundstock an Menschen, die meine Musik hören und mich unterstützen und mir bei den Crowdfundings dabei helfen, das Album zu finanzieren und die auch zu meinen Konzerten kommen. Aber natürlich versuche ich immer, diesen Kreis ein bisschen zu erweitern, damit sozusagen noch sicherer wird, dass das stabil bleibt. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, ich werde eh Musik machen, bis ich umfall. Ich werde immer irgendwie einen Weg finden, um davon zu leben, glaube ich, hoffe ich. Also ja, jetzt muss ich auf Holz klopfen.
Dieses Album, das jetzt rausgekommen ist, ist ja das erste, das du wirklich auch selber produziert hast. Und das ist, ich weiß nicht, von wem ich das auch gehört habe. Ich glaube von der Ina Regen, die hatte auch mal so einen Turning Point, wo sie dann begonnen hat, okay, warum das immer auslagern, warum sozusagen auch irgendwie die Kohle teilen müssen. Ich habe schon kurz erwähnt, dass ich glaube, die Musikbranche in Österreich ist auch recht männlich dominiert. Das sieht man an Lineups, das sieht man aber eben auch an Produktionshintergründen. Ja. Was hat dich motiviert, finally, um das zu machen, dich in diese Autonomie und auch in das Risiko hineinzugeben?
Also ich habe einen ganz großen Vorteil, nämlich, dass mein Partner im Leben auch mein musikalischer Partner ist und mir mit Rat und Tat zur Seite gestanden ist. Also das muss ich sozusagen vorweg schicken, weil das macht wahnsinnig viel aus, wenn du jemanden hast, den du auch ohne ihn immer dafür bezahlen zu müssen, sozusagen einfach um Hilfe fragen kannst. Ausschlaggebend für die Entscheidung zu beginnen, das alleine aufzunehmen und alleine zu produzieren, ist aber zu einem ganz großen Teil mein großes Bedürfnis, mehr Zeit mit mir alleine zu verbringen. Ich bin einfach wahnsinnig gerne alleine. Das erleichtert mich extrem, alleine zu sein. Das war immer schon so, das ist so ein bisschen mein Safe Space. Und ich habe die letzten zwei Produktionen mit dem Sixtus Preis gemeinsam produziert. Er hat es dann quasi produziert und immer mehr, also am Anfang hat er sozusagen den Hauptteil der Arrangements und Produktion übernommen. Und das wurde dann immer weniger im Laufe der Jahre. Bis eben zu dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich war auch sehr von ihm unterstützt. Ich setze mich jetzt in mein stilles Kämmerlein und schau mal, wie man das Mikrofon so positioniert, dass es wirklich das Klavier so aufnimmt, wie ich das gerne haben will und wie das wirklich gut klingt und so. Genau, und dann, glaube ich, war auch entscheidend, dass ich realisiert habe, dass ich bei manchen Dingen die früher auslage, als ich eigentlich bereit bin, sie aus der Hand zu geben. Also normalerweise schreibe ich ein Lied mit Melodie, Chords, Text. Und früher habe ich es dann quasi gleich zum Produzenten getragen und habe gesagt, schau, das ist das Lied, was könnte man da dazu machen? Und diesmal habe ich es zu mir selbst getragen, habe mich ans Klavier gesetzt und habe einfach so lange gespielt, bis ich irgendwie das Gefühl hatte, das könnte tatsächlich ein Arrangement sein, das durch das ganze Lied durchträgt. Oder nicht nur Klavier gespielt, sondern Chöre eingesungen, ein Schlagzeug irgendwie zerschnipselt und an seinen Platz gerückt. So Sachen. Und dadurch wurde dann der Prozess, der letzte Schritt, Sounddesign und Mixing, den habe ich wieder mit dem Sixtus gemacht. Und es gab dann, wir hatten dann überhaupt keine Konflikte, weil ich hatte alles zu Ende gedacht. Ich wusste genau, wo Stellen sind, die ich irgendwie gerne noch mal, wie soll ich sagen, wo ich will, dass er nochmal reingreift und wo Stellen sind, wo ich weiß, nein, das ist genauso, wie es ist, perfekt, da muss man nicht mehr drüber reden. Und das hat es für uns beide extrem leicht gemacht, den Prozess zu beenden, weil er wusste genau, wo ich noch was brauche, weil ich es ihm gesagt habe. Und ich wusste genau, wo, wenn er sagt, das würde ich noch ändern, ich sage, na, das müssen wir nicht mehr ändern, das bleibt so.
Ja, aber es klingt trotzdem schon auch nach einem Prozess, der dein Werk oder deine Lieder natürlich noch stärker zu dir hin gerückt hat.
Also noch nie hatte ich auch so das Gefühl, die Lieder zu ownen. Mit allem, mit dem ganzen Arrangement. Wenn ich jetzt mit meiner Band irgendwie auf die Bühne gehe, dann weiß ich einfach bei jedem Instrument, was es wo spielen soll. Und das war früher, habe ich diese Verantwortung ganz oft ausgelagert. Und das ist natürlich auch angenehm. Ich habe mit ganz vielen ganz tollen MusikerInnen zusammengearbeitet im Laufe der Zeit. Aber ich spüre jetzt auch, wie sehr mich das erleichtert, nicht nachdenken zu müssen, wenn die Frage entsteht, was soll denn da jetzt die Gitarre machen? Ja, weiß ich ganz genau, kann ich dir ganz genau sagen, weil ich habe nämlich wochenlang mich mit nichts anderem beschäftigt.
Ja, na, ist spannend. Es sind auch spannende sozusagen Einblicke in diesen Prozess, der abseits von mir fällt diese Line ein, natürlich dann noch ganz viel nach sich zieht. Ja, Violetta, dann lass uns auch zum Abschluss noch in ein Lied hineinhören, das auch titelgebend für das Album ist. Du darfst den Titel sagen, ich vertue mich sowieso die ganze Zeit.
Ich liebe den Titel, aber er ist so lange, dass es etwas sperrig ist. I used to have nothing to lose, But now I have you.
Genau. Und da hören wir jetzt noch kurz rein.
I used to have nothing to lose. But now I have you. Now I know what it means to be.
Ich erzähle euch noch kurz was über den Muttertag, der gerade ins Haus steht. Der wurde nämlich Anfang des 20. Jahrhunderts als Impuls der Frauenbewegung gegründet. Tatsächlich, Anna Maria Chavis, die Begründerin, wollte damit ihre Mutter ehren, die selbst jahrelang für die Belange von Frauen sich eingesetzt hatte. Aber schon in den 1920er Jahren wehrte sich Chavis gegen die Kommerzialisierung des Tages und später bereute sie überhaupt gänzlich diesen Tag ins Leben gerufen zu haben. Also, ihr könnt ihn verbringen oder nicht verbringen. Jedenfalls, er hatte mal eine andere Bedeutung als Blumenschenken oder Beauty-Sachen für die Mutti kaufen. Danke, Violetta.
Danke dir.
Und danke euch. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe und Baba.